Der Heilige Krieg von John Bunyan. Zweiter Teil: Die Zeit der Rückkehr und Buße. Viertes Kapitel: Endlich zieht Immanuel in die bußfertige Menschenseele ein. Nach allen diesen Bitten und Botschaften an Immanuel war das Ende der langen, bangen Erwartung. Er hatte sich abgewandt und befohlen, dass die Gefangenen zu ihm ins Lager gebracht werden. Was hatten sie nun noch zu hoffen? Zwar hatte er auch gesagt, er wolle die Bitte noch in Erwägung ziehen, aber welche Erwägung hatten sie von einem zu erwarten, der sich von ihnen gewandt hat? So war es denn bei ihnen beschlossen, dass sie alle Kinder des Todes sind. Die drei Gefangenen erwogen, dass sie nur noch wenige Stunden zu leben hätten, und der Syndikus sprach: Daran ist unsere Botschaft schuld, dass wir so gestäupt werden, und unser Ungehorsam, dass wir so gestraft werden. Also müssen wir inne werden, was für Jammer und Herzensleid bringt, den Herrn, unseren Gott, zu verlassen und ihn nicht zu fürchten. In der ganzen Stadt hörte man ein klägliches Heulen. Sie war ein zweites Ninive geworden. War es ihnen doch auch, als sollten sie in 40 Tagen oder noch früher untergehen. Sie fasteten und zogen Säcke an, groß und klein, und riefen: Ach Herr, wenn unsere Sünden uns verklagen, so hilf doch um deines Namens willen. Denn unser Ungehorsam ist groß, womit wir wieder dich gesündigt haben. Unseres Herzens Freude hat ein Ende. Unser Reigen ist in Wehklagen verkehrt. Die Krone von unserem Haupt gefallen. O weh, dass wir so gesündigt haben. Schaut doch, sprachen sie, und seht, ob irgendein Schmerz ist, wie unser Schmerz, der uns getroffen hat. Denn der Herr hat Jammer über uns gebracht am Tage seines grimmigen Zorns. Und doch zeigte sich auch hier, dass nicht alle von Herzen bußfertig waren, wie das Unkraut überall unter dem Weizen wächst. Es gab unruhige Köpfe, die die allgemeine Verwirrung benutzten, um ihrer Wildheit den Zügel schießen zu lassen. Lärmend und wie besessen liefen sie durch die Straßen. Der eine schrie das, der andere jenes, zur unglaublichen Zerrüttung der ganzen Stadt. Jedoch die Zeit war da, dass man ins Lager vor Immanuel musste. Der Zug ordnete sich. Voran Hauptmann Erschütterung mit einer Wache. Und Hauptmann Überzeugung schloss den Zug. Dazwischen gingen die Gefangenen in Ketten. Die Soldaten hatten ihre Fahnen aufgerollt als Siegeszeichen. Die Gefangenen aber gingen einher zerschlagenen Geistes. Oft schlugen sie auch an ihre Brust und wagten die Augen nicht aufzuheben zum Himmel. Und je näher sie dem Lager kamen, je deutlicher sie das prächtige Zelt des ruhmreichen Fürsten sahen und alle seine Herrlichkeit, desto mehr wuchs ihre Angst und Zerknirschung. Und ihrer gepressten Brust entwand sich der Seufzer: Unglückliche Männer, beklagenswerte, verlorene Stadt, Menschenseele. Jetzt standen sie vor dem Zelt des Prinzen, und ein Diener meldete seinem Herrn ihre Ankunft. Und er bestieg seinen Thron. Als die Gefangenen aber zu ihm hingeführt wurden, verhüllten sie ihr Angesicht und warfen sich zu Boden. Der Fürst aber sprach zum Hauptmann Erschütterung: Lass die Gefangenen aufstehen. Und als sie nun zitternd vor ihm standen, fragte er sie: Seid ihr die Männer, die vor dem die Diener Schadeis waren? Und als sie es bejahten, fuhr der Prinz fort: Und seid ihr auch die Männer, die sich durch jenen abscheulichen Diabolus verführen und zum Abfall von eurem rechtmäßigen König und Herrn verleiten ließen? Ach Herr, antworteten sie, wir taten mehr als das. Wir wählten den höllischen Fürsten aus eigenem Antrieb zu unserem Herrn. Der Prinz fragte weiter: Wäret ihr es denn wohl zufrieden gewesen, wenn eure Sklaverei unter seiner Tyrannerei bis an euer Lebensende gedauert hätte? Ja, Herr, leider ja, denn seine Wege gefielen unserem Fleisch wohl. Wir kannten nichts Besseres mehr und waren ganz in seiner Gewalt. Der Prinz fuhr fort: Welche Strafe von meiner Hand erkennt ihr euch nun selbst zu für diese und andere schreckliche Sünden und Freveltaten? Da sprachen sie: Beides, Tod und Verdammnis. Herr, denn Geringeres haben wir nicht verdient. Dann fragte er, ob sie zu ihrer Entschuldigung noch irgendetwas vorbringen wüssten. Nichts, Herr, gar nichts, riefen sie, denn du, Herr, bist gerecht, wir aber müssen uns schämen. Noch fragte er, was die Stricke an ihrem Hals bedeuten. Die Unglücklichen antworteten: Es sind unsere Sünden, die uns gefangen haben und uns nun in den Abgrund ziehen werden. Endlich fragte er sie, ob alle Einwohner in der Stadt Menschenseele in das Bekenntnis einstimmen, das sie eben abgelegt haben. Ja, sagten sie, die Einheimischen alle, nur für die Diabolianer, die mit dem Tyrannen eingezogen, als er von unserer Stadt Besitz nahm, können wir es nicht versprechen. Hierauf befahl der Prinz, es solle ein Herold unter Trompetenschall mitten in der Stadt und durch das ganze Lager Immanuels ausrufen: Er, der Prinz, der Sohn Schadeis, hat im Namen seines Vaters und zu dessen Verherrlichung eine vollkommene Besiegung der Stadt Menschenseele zustande gebracht. Und alles Volk soll sagen: Amen. Und in diesem Augenblick ertönte eine melodische Musik in den oberen Regionen. Die Hauptleute im Lager jauchzten und die Soldaten sangen Triumphlieder zur Verherrlichung ihres Fürsten. Die Fahnen flatterten in der Luft und die große Freude war an allen Enden. Nur konnten noch nicht alle Einwohner von Menschenseele so recht von Herzen einstimmen. Doch bald sollten sie es können. Der Augenblick war gekommen, wo der gnadenreiche Fürst sich nicht mehr abwenden, noch sein Angesicht und Herz verhüllen sollte, weil der Zweck seiner anscheinenden Härte an Menschenseele erreicht war. Wie strahlte sein Angesicht vor Wohlwollen und Freude, als er zu den Gefangenen sprach: Ich habe Vollmacht und Befehl von meinem Vater, alle Sünden, Übertretungen, Missetaten, die ihr gegen meinen Vater und mich mit der ganzen Stadt Menschenseele begangen habt, zu vergeben. Und so seien sie hiermit geschenkt. Mit diesen Worten übergab er den drei Herren Verstand, Wille und Gewissen, einen großen und alle umfassenden Gnaden- und Freibrief, geschrieben auf Pergament und besiegelt mit 7 Siegeln, und befahl ihnen zugleich, ihn am folgenden Tag bei Sonnenaufgang in der ganzen Stadt Menschenseele bekannt zu machen. Überdies ließ der Prinz die Gefangenen ihre Trauerkleider ablegen und gab ihnen Schmuck statt Asche und Freudenöl statt Trauerkleid und Lobgesang statt eines betrübten Geistes. Dazu einen Fingerreif an ihre Hand, Schuhe an ihre Füße und für den Strick, den sie an ihrem Hals getragen hatten, hängte er ihnen eine goldene Kette um. Die Gefangenen aber konnten kaum glauben, was sie doch mit ihren eigenen Augen sahen und mit ihren Ohren hörten. Denn es dünkte sie zu viel, was ihnen geschenkt wurde, und der Übergang vom tiefsten Leid zur höchsten Freude war zu unerwartet und zu rasch, als dass sie es gleich fassen und tragen konnten. Und kaum war es zu verwundern, dass der Herr Wille geradezu ohnmächtig wurde. Doch der Prinz fing ihn mit seinen ausgebreiteten Liebesarmen auf, küsste ihn und hieß ihn guten Mutes sein. Auch die beiden anderen umarmte und küsste er und erquickte in liebevoller Freundlichkeit ihre Herzen durch ähnliche Worte des Trostes und der Verheißung. Und zugleich wurden ihre Fesseln vor ihren Augen Stück für Stück zerbrochen und weit weggeworfen, und ihre Freiheit war ihnen wie ein Traum. Und überwältigt von der Macht ihrer seligen Empfindungen fielen sie nieder zu den Füßen des Prinzen, küssten sie, benetzten sie mit ihren Tränen und sprachen: Der Herr hat Großes an uns getan, des sind wir fröhlich. Dann schickten sie sich an, in die Stadt zurückzukehren, um dort alles mitzuteilen, was ihnen widerfahren und aufgetragen war. Der Prinz aber gab Befehl, dass man mit Pfeifen und kleinen Pauken vor ihnen auf dem ganzen Weg spielen sollte, bis nach Menschenseele hin, dass es war wie ein Triumphzug. Jetzt berief der Prinz den Hauptmann Glaube und befahl ihm, mit seiner Mannschaft und mit fliegenden Fahnen zur Stadt zu marschieren und genau um die Zeit, wenn der Syndikus die allgemeine Begnadigung in der Stadt Menschenseele verlesen würde, mit seinen 10.000 Mann und mit klingendem Spiel durch das Augentor einzurücken. Sofort soll er dann die hohe Straße der Stadt bis an die Tore des Schlosses hinaufziehen und das Schloss so lange in Besitz nehmen, bis sein Herr selbst dahin kommt. Zur selben Zeit sollten aber die Hauptleute Gericht und Ausführung ihm das feste Schloss einräumen, die Stadt Menschenseele verlassen und in Eile ins Lager zum Prinzen zurückkehren, wodurch die Stadt Menschenseele nun gänzlich von den Schrecken des Krieges befreit und zu einer Wohnstätte des Friedens gemacht wird. Zwar wusste die Stadt jetzt noch nichts von ihrem Glück. Sie erwartete vielmehr stündlich die Kunde von der Hinrichtung der Gefangenen. Und mit Entsetzen dachten sie daran, was dann ihr Los sein würde. Ein schwacher Hoffnungsstrahl fiel dann wohl einmal in ihre Seele. Aber bald vertrieben ihn wieder die dunklen Wolken der Angst, die sich über ihren Herzen lagerten. Menschenseele glich jetzt einer Waage, die zitternd auf und ab geht. Lange hatten sie vergeblich so sehnsuchtsvoll über die Mauern hinaus zum Lager Immanuels geschaut, ob ihnen daher nicht eine Hilfe käme. Endlich glaubten sie in der Ferne einen Punkt zu sehen, der mit jedem Augenblick sich vergrößerte. Es war wirklich ein Haufe von Menschen, und deutlich konnten sie sogar ihre Gefangenen unterscheiden. Und wer vermag ihr freudiges Erstaunen zu beschreiben, als sie den glückseligen Wechsel gewahr wurden, den sie erfahren? In schwarzen Trauerkleidern waren die Gefangenen hinabgezogen zum Lager. Und in hellen weißen Kleidern kehrten sie zurück zur Stadt. Stricke trugen sie bei ihrem Hingang am Hals. Nun prangten sie in goldenen Ketten. Das Geklirr der Fesseln, die sie an ihren Füßen trugen, hörte man bei ihrer Wegführung. Jetzt erklangen herrliche Lieder der Freiheit. Den sicheren Tod erwarteten sie, als sie den Weg zum Lager antraten. Und mit der Zusicherung des Lebens kehrten sie zurück. Entsetzen und Grauen war in ihren Herzen, als sie wegzogen. Nun kamen sie wieder mit Freude und Wonne und unter dem Schall der Pauken. Die Verwunderung hatte bisher den Mund der armen, tiefgedrückten Stadt verschlossen. Aber als der Zug das Augentor erreicht hatte, entwand sich ihrer Brust ein Freudengeschrei, und zwar so laut, dass die königlichen Hauptleute von der stürmischen Freude mit fortgerissen wurden. Was Wunder! Hatten sie ihre Freude tot geglaubt, jetzt standen sie lebend vor ihnen, hatten sie mit nichts als mit dem Beil und dem Block gerechnet. Nun sahen sie die Freude vor sich, mit Glück und Ehre gekrönt. Endlich waren die Zurückkehrenden in ihrer Mitte. Ein freudiges Willkommen begrüßte sie. Aber bald wurde die bange Frage laut: Wird auch die ganze Stadt Menschenseele teilhaben an eurem Glück? Aber frohlockend riefen mit einer Stimme der Oberbürgermeister und Syndikus: Glückliche Botschaft, Gnade und Heil dir, du erlöste Stadt! Da erscholl aus aller Mund ein Jauchzen, dass die Erde bebte. Und als sie nun weiterforschten und von den Glücklichen erfuhren, was alles geschehen und wie Immanuels Wohlwollen ihre Angst beschwichtigt und ihre Ketten zerbrochen, und welch ein Geschenk sie dazu noch aus seiner Hand für Menschenseele empfangen hätten, da war des Jubels kein Ende. Aber morgen erst sollten sie ihr ganzes Glück erfahren. Morgen sollte in feierlicher Versammlung auf dem Marktplatz die allgemeine Begnadigung verlesen werden. Dieser glückliche Freibrief Immanuels, den die Boten für alle mitgebracht. Welche Nacht aber für Menschenseele! Gestern noch Sorge, Furcht, Martern der Angst, Schrecken des Todes und des Gerichts. Heute die Gefangenen los, nicht mehr in Ketten und Banden, in dem Schmuck der goldenen Freiheit, die sich selbst richteten, der Angst und dem Gericht entkommen. Gesandt von Immanuel, Gutes zu predigen, Heil zu verkündigen. Und morgen, morgen soll der Tag anbrechen, der Tag der Wonne, wo die Verheißung erfüllt wird. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln. Ihr sollt herausgehen und springen wie die Mastkälber. Einer sprach zum anderen: Wenn der Herr die Gefangenen erlösen wird, werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein. Dann wird man sagen unter den Heiden: Der Herr hat Großes an ihnen getan. Der Herr hat Großes an uns getan. Des sind wir fröhlich. Oh, wie war dieser selige Morgen ihr einziger Gedanke, ihr einziges Sehnen? Wie warteten sie darauf, wie zählten sie die Stunden, bis das Wort Gnade allen Sündern, Vergebung, ihre Ohren und ihre Herzen vernehmen würden. Und die Stunden waren verronnen. Und in dem Glanz des Morgens traten die Boten Immanuels, der Oberbürgermeister, Herr Wille und Herr Syndikus, hervor auf den Marktplatz, wo bereits die ganze Einwohnerschaft ihrer harrte. Und sie gingen einher, in dem Schmuck der Herrlichkeit, die der Prinz tags zuvor ihnen angelegt hatte. Und die Straße leuchtete gleichsam davon wieder. Umringt von der Menge schritten sie zum Mundtor am unteren Ende des Marktplatzes. Denn hier war es, wo man von alters her des Königs Willen kundtat. Unter Paukenschlag erhob sich der Syndikus, winkte mit der Hand und verkündigte mit lauter Stimme die allgemeine Begnadigung für Menschenseele. Als er aber an diese Worte kam: Gott barmherzig und gnädig und geduldig, von großer Gnade und Treue, der da tausenden Gnade bewahrt und vergibt Missetat, Übertretung und Sünde. Und alle Sünden werden vergeben den Menschenkindern, auch die Lästerungen, so viel immer sie lästerten. Da konnte sich die Menge nicht länger halten, sondern brach unter den Tränen des Dankes und in laute Lobpreisung Immanuels aus. Es war aber in dem Gnadenbrief der Name eines jeden einzelnen Bewohners von Menschenseele genannt. Und die Siegel Immanuels unter dem Brief wurden allen gezeigt. Als der Syndikus geendet hatte, liefen die Einwohner auf die Wälle der Stadt, als wollten sie sie niedertreten, und neigten sich mit ihren Angesichtern wohl siebenmal gegen das Zelt Immanuels und riefen laut vor Freuden: Herrsche! Ewig herrsche Immanuel! Und die jungen Leute in Menschenseele läuteten die Glocken und überall ertönten Lobgesänge. Aber in demselben Augenblick Freude über alle Freude hört Menschenseele auch die Posaunen im Lager erschallen und sieht, wie alle Fahnen entfaltet werden. Hier auf dem Berg Gnade, dort auf dem Berg Gerechtigkeit. Und die Hauptleute stehen in voller glänzender Waffenrüstung und die Soldaten erheben ein Freudengeschrei. Und der Hauptmann Glaube, obgleich er noch im Schloss war, konnte auch nicht schweigen. Von der Zinne der Burg herab ließ er seinen Siegesruf durch Trompetenschall über die Stadt hinweg bis nach dem Lager Immanuels hinrauschen. Zur Verherrlichung des Tages ließ auch der Fürst seinen Hauptleuten und Soldaten vor Menschenseele einige Proben ihrer Kriegskunst entfalten. Und man musste erstaunen, mit welcher Hurtigkeit, Zierlichkeit, Kunstfertigkeit und Tapferkeit diese braven Krieger den Kampf ausführten. Und es war Menschenseele ein nicht geringer Antrieb, ihnen nachzuahmen. Nun aber konnte die glückliche Menschenseele sich nicht länger halten. Wie ein Mann eilten sie hinaus zum Prinzen ins Lager, um ihr dankerfülltes Herz vor ihm auszuschütten. In der tiefsten Demut und Ehrerbietung bekannten sie, dass sie nicht wert seien aller Barmherzigkeit, die er an ihnen getan hatte, und neigten sich vor ihm wohl siebenmal zur Erde. Immanuel aber sprach mit einem Blick voll Wohlwollen und Gnade: Friede sei mit euch. Und die Gesegneten des Herrn traten näher herzu und berührten mit ihrer Hand die Spitze seines goldenen Zepters, das er ihnen zuneigte, und sprachen: Oh, dass es Immanuel gefallen möchte, mit seinen Hauptleuten und Kriegern für immer Wohnung zu nehmen in Menschenseele. Denn, fuhren sie fort, wir haben Raum genug für dich, deine Krieger und Kriegswaffen, deine Wagen und Reiter. Erfülle unsere Bitte, Fürst Immanuel, und du sollst König und Regent in Menschenseele in Ewigkeit sein. Setze deine Hauptleute und Kriegshelden zu Regenten und Fürsten unter uns, dass sie uns lehren deine Wege. Denn dir wollen wir dienen und deine Gesetze halten ewiglich. Und es war ihnen ein rechter Ernst mit dieser Bitte. Denn, sagten sie weiter, wenn du, unser hochgelobter Immanuel, wieder von uns scheiden wolltest, jetzt, nachdem du uns eine so überreiche Gnade erzeigt hast. Unsere Freude würde dann dahin sein, denn du bist unser Licht und Leben, unsere Sonne und Wonne, unser Trost und Heil, unsere Stärke und Zuversicht. Solange wir dich haben, fürchten wir kein Unglück. Ohne dich aber waren wir in der Hand unserer Feinde preisgegeben. Denn wir wissen es nur zu gut, dass bis auf den heutigen Tag noch viele Diabolianer in der Stadt Menschenseele versteckt auf der Lauer liegen, um uns durch ihre trügerischen Künste sogleich wieder in die Hände des Diabolos zu spielen. Und wer kann wissen, welche Pläne, Entwürfe und Umtriebe bereits wieder unter ihnen geschmiedet sind? Uns schaudert davor, von neuem in seine entsetzlichen Klauen zu geraten. Lass es dir daher doch gefallen, unser Schloss zu deiner Residenz einzunehmen und die Häuser der besten Männer in unserer Stadt zur Aufnahme deiner Krieger und Kriegsgeräte. Darauf erwiderte der Prinz: Wohlan denn, wenn ich in eure Stadt einziehe, wollt ihr euch mir dann ganz hingeben? Wollt ihr mich tun lassen nach allem, was in meinem Herzen ist? Ja, wollt ihr selbst willig und freudig mir helfen, wenn ich meinen Rat ausführe gegen meine und eure Feinde, dass es wohl gelingt und alles ein glückliches Ende nimmt? Sie aber antworteten ihm: Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Hätten wir uns einst doch nicht vorzustellen vermocht, dass wir solche Verräter an Shaddai werden könnten, wie wir es nun leider bewiesen haben. Was sollen wir daher jetzt zu unserem Herrn sagen? Er kann sich nicht verlassen auf seine Heiligen. Doch möge der Prinz nur wohnen in unserem Schloss, in unsere Stadt eine Garnison legen und seine Hauptleute und tapferen Krieger über uns setzen. Ja, er überwinde uns selbst mit seiner Liebe und besiege uns mit seiner Gnade, dann werden wir ihn nicht lassen, noch von ihm weichen. Wir werden stark sein in der Macht seiner Stärke, und mit seinen Waffen werden wir den Sieg gewinnen und das Feld behalten zu seines Namens Ehre und Ruhm. Erhabener Fürst, schlossen sie, wer vermag die Tiefen deiner Weisheit ergründen? Wer hätte es zu denken vermocht, dass aus unseren Verwirrungen, Sünden, Leid und Jammer so selige Erfahrungen der Gnade hervorgehen würden, wie wir sie erlebt haben? Es ist ein Wunder vor unseren Augen, und wir sind uns selbst ein Wunder. Ja, du bist ein Gott, der Wunder tut, und du führst deine Heiligen wunderlicht. Darum, Herr, verlass uns nicht, lass dein Licht uns voranleuchten und deine Liebe uns nachfolgen. Halte du uns bei unserer rechten Hand. Leite du uns nach deinem Rat. Sieh, ob wir auf bösem Wege sind, und leite uns auf ewigem Wege. Schaffe du uns, was dir wohlgefällt. Nur komm, komm und bleibe bei uns immer da, dass wir vor dir leben. voll Wohlwollen und Gnade, erwiderte der Prinz. Kehrt heim mit Frieden. Euer Herzenswunsch soll geschehen. Ich will mein königliches Zelt abbrechen und morgen meinen Einzug in die Stadt Menschenseele halten. Eure Burg in Besitz nehmen, meine Krieger über euch setzen und unter euch wohnen. Ja, ich will noch Dinge in Menschenseele tun, wie man sie noch unter keinem Volk und in keinem Land unter dem Himmel gehört hat. Da jauchzten die Leute von Menschenseele von Neuem, kehrten heim in Frieden, wie ihnen gesagt war, und erzählten ihren Verwandten und Freunden, was sie gesehen und gehört und welche seligen Verheißungen Immanuel ihnen gegeben habe. Und morgen, sagten sie, will er in unsere Stadt einziehen mit seinen Kriegern, seinem himmlischen Herr, und will bei uns wohnen. Wie regte sich nun alles in Menschenseele. Die einen eilten hinaus auf die Wiesen und in den Wald, um grüne Zweige und Blumen zu holen, die sie Immanuel auf den Weg streuen wollten. Die Sänger übten ihre schönsten Weisen ein. Die Harfner stimmten ihre Harfen. Man hörte den Schall der Trompeten und Posaunen. Kurz, wohin man sah und hörte, alles beeiferte sich, dem glorreichsten Fürsten den glorreichsten Empfang zu bereiten. Endlich brach der ersehnte Morgen an, und man sah, wie der fürstliche Zug vom Lager her sich in Bewegung setzte. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Erscholl es von allen Seiten. Und unter nicht enden wollendem Jubel zog der Fürst durch die weit geöffneten Tore in die glückliche Stadt ein. In liebenswürdiger Anmut, mit goldener Rüstung angetan, fuhr er daher auf seinem Triumphwagen. Um ihn her schmetterten die Trompeten, die Fahnen wehten lustig in der Luft. Seine 10.000 folgten ihm nach und vor ihm zogen die Ältesten der Stadt mit lautem Jubelruf. Auf den Wällen der Stadt standen unzählige Menschen, die ihre Augen an dem prächtigen Einzug ihres gesegneten Fürsten und seiner königlichen Armee weideten. Alle Fenster, Balkone, ja die Dächer der Häuser waren mit glücklichen Menschen besetzt. Die Zeugen des Heils sein wollten, das der Stadt heute zuteil wurde. Der glänzende Zug war jetzt bei dem Haus des Herrn Syndikus angelangt. Da sandte der Fürst Botschaft in das dicht daneben liegende Schloss, das der Hauptmann Glaube noch immer besetzt hielt, mit der Anfrage, ob das Schloss zur Aufnahme des Prinzen vorbereitet sei. Und als ein freudiges Ja erscholl, erhielt dieser Hauptmann den ehrenden Befehl, sich mit seinem Kriegsvolk dem Zug des Fürsten anzuschließen. Ihm wurde das unaussprechliche Glück zuteil, den Prinzen in die Burg einzuführen. Und hier nahm der Fürst seine bleibende Wohnung mit seinen vornehmsten Hauptleuten und Kriegern, zur unendlichen Freude der Stadt Menschenseele. Aber es war ja noch, die ganze königliche Armee unterzubringen. Wie ganz anders war es nun, wenn kurz zuvor diesen Edlen die Tore, Türen und Herzen in Menschenseele verschlossen, ja, verrammelt waren. Jetzt bedauerte jeder, dass er nicht die ganze Armee des Prinzen bei sich aufnehmen könne. Und sie beeiferten sich alle, jeden Wunsch zu erfüllen, den sie ihren Gästen nur an den Augen absehen konnten. Nach längerer Beratung, bei der es jeder dem anderen an Bereitwilligkeit zuvortun wollte, wurde folgende Quartierliste entworfen. Hauptmann Unschuld sollte bei Herrn Vernunft, Hauptmann Geduld aber bei Herrn Gemüt wohnen, der zur Zeit der letzten Empörung Herrn Willes Sekretär gewesen war. Hauptmann Liebe sollte ein Quartier im Haus des Herrn Affekt oder Gemütsbewegung haben. Und der Hauptmann Gute Hoffnung bei dem Oberbürgermeister Verstand. Herr Syndikus Gewissen sollte aber die beiden Hauptleute Erschütterung und Überzeugung mit allen ihren Leuten bei sich aufnehmen. Der Prinz hatte nämlich befohlen, dass der Stadt Menschenseele nötigenfalls das Alarmzeichen von hier aus gegeben werden solle. Zu diesem Zweck wären jene beiden gleich bei der Hand. Die beiden Hauptleute Gericht und Ausführung lud Herr Wille mit ihrer ganzen Mannschaft dringend zu sich ein. Denn er brannte, Immanuel jetzt mit der Tat zu beweisen, dass er ihm in demselben Maß ergeben ist, wie früher dem Diabolus. Hauptmann Glaube aber blieb mit seiner Schar im Haus. Denn er war es doch eigentlich, der unter der unmittelbaren Leitung Immanuels die ganze Stadt zu seinem Wohlgefallen regieren musste.